Reinhardt. Das klingt gut.
Grüezi miteinander, ihr hört Daimhardt, die Folge Nummer 53.
Die Folge ohne Namen.
Ja, wir haben noch keinen Namen. Dafür haben wir einen Gast bei uns. Herzlich willkommen, Per. Du wirst dich nachher vorstellen.
Hi.
Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat.
Du wirst dich nachher vorstellen, dafür musst du jetzt die Klappe halten.
Doch, gleich stimmt. Mach ich, jawohl.
Und wie immer kommen wir zuerst noch auf das Feedback zu sprechen. Mhm. Es gibt nicht viel zu sagen, weil es war wenig Feedback.
Genau.
Ist kein Vorwurf, ist nur eine Feststellung. Und ein bisschen schade.
Ja, darf wieder mehr werden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es wird heute sicher mehr werden.
Genau. Jungs, aufwachen. Feedback.
Danke.
Dankeschön. So, wir sind nicht alleine, Dirk und ich. Wir sind zusammen mit Per. Bitte stell dich kurz vor, Per. Wer du bist, was du machst.
Ich fühle mich ein bisschen wie im Bewerbungsgespräch.
Ist keins.
Okay. Das ist hier die Bewerbungscouch.
Ah, das wäre das andere Bild. Aber es könnte vielleicht noch ein Thema heute werden. Ja, mein Name ist Per Hostetler. Ich bin Deutscher. Ich komme aus der DDR. Mit einem Zwischenstopp von Bayern bin ich irgendwann Anfang 2000 in die Schweiz gekommen. Habe, wie man möglicherweise vermuten könnte, mit meinem Nachnamen eine leichte deutsche Entwurzelungsmaßnahme vollzogen. Ich habe meine Frau, eine Schweizerin, geheiratet, habe ihren Namen angenommen. Das war offensichtlich etwas sehr Außergewöhnliches, habe ich dann in meinem Umfeld festgestellt. Daher Hostetler. Und mein Name ist skandinavisch, aber ich glaube, die Story war jetzt schnell erzählt. Meine Eltern waren irgendwie bei Per Gynt und haben sich inspirieren lassen, obwohl ich ja in der DDR da geboren bin. Bin seit Anfang 2000 in der Schweiz, habe verschiedene Etappen gemacht im Medienumfeld, Online-Medien und arbeite seit 3 Jahren im Gesundheitswesen.
Vielleicht hört ihr diesen verdammten Scheißhund.
Wo ist der eigentlich?
Der bellt immer im Treppenhaus, furchtbar. Ja, ich habe dich unterbrochen, Per.
Macht nichts. Zwischenzeitlich, ich habe es gerade Dirk erzählt, ich habe lustigerweise eine Ruhrpott-Beziehung. Irgendwie so ein Teil meiner Familie kommt aus dem Ruhrgebiet. Das habe ich erleben und bereisen dürfen, ohne Visum. Sensationell, fantastisch. Wanne Eickel, habe ich kennengelernt. Mega. Aber Zürich ist geil.
Du hast Gesundheitswesen erwähnt. Was tust du da?
Oh, Jesus Gott. Ich habe, das ist, warum ich Jesus Gott sage, ich stelle mich tatsächlich, ich bin ziemlich viel draußen, man würde sagen im Außendienst, Verkauf, Business Development, habe sehr viel mit Menschen zu tun, die verschiedene Lösungen von der Firma, für die ich arbeite, einsetzen, verwenden und die fragen immer, was machst du und so weiter und Business Development, das kann ja kein Mensch A aussprechen, B verstehen und ich sage immer, ich versuche euch glücklich zu machen und das ist tatsächlich mein Job. Mein Job ist und deswegen ist er grandios, mein Job ist es, Ärzte, Spitäler, also die Menschen in Spitälern tatsächlich ja glücklich zu machen mit verschiedenen Lösungen auf eklatante Problemstellungen und unsere Lösungen, die sind deswegen interessant und machen glücklich, weil sie sind etabliert. Also es geht um pragmatisch eingeführte Kommunikationssicherheitslösungen fürs Gesundheitswesen.
Genau. Vielen Dank, Per, für deine Vorstellung. Du hast jetzt auch gerade umrissen, worüber wir sprechen werden heute.
Danke für deinen Besuch, das war's. Tschüss. Ja.
Danke. Du, das Bier ist also sensationell.
Es hat noch mehr.
Oh, danke.
Ja. Entschuldigung. Nur ist mein Kabel zu wenig lang bis zum Kühlschrank. Nee.
Ich gehe selber.
Nein, sie ist auch zu kurz. nein, wir wollen heute über das Gesundheitswesen sprechen. Wir haben in der Vorbesprechung gesagt, wir wollen eigentlich das Wort nicht benutzen, weil es so altbacken ist, aber mir fällt gerade just kein anderes ein. Vielleicht wissen wir dann eins, bis wir die Folge dann veröffentlichen. Und wenn nicht, dann halt Gesundheitswesen. Jeder weiß, worum es geht.
Oder die Folge ohne Namen.
Genau, die Folge ohne Namen, da haben wir nämlich noch keine.
Dann haben wir das aber auch verbraten. Nun gut.
Und wir wollen heute reden über die Vernetzung innerhalb des Gesundheitswesens. Vor allem, dass die Gesundheitsdaten den behandelnden Ärzten und Spitälern zur Verfügung stehen, soweit sie sie brauchen. Das ist mindestens hier in der Schweiz noch überhaupt nicht so weit, dass das funktioniert, nur teilweise. In Deutschland weiß ich nicht, wie es da ist, aber wahrscheinlich, Peer lacht, vielleicht sind die schon weiter.
Nein, das sind natürlich immer diese Hörensagen-Diskussionen. Nein, gerne zu deinem... zu deiner Einleitung. Also ich glaube, grundsätzlich sind wir im Schweizer Gesundheitswesen gar nicht so weit weg. Wir haben, möglicherweise thematisieren wir es dann gleich noch, wir haben hier tatsächlich auch eine ziemlich außerordentliche Erfolgsstory im Zusammenhang mit Vernetzung, mit pragmatischem E-Health. Aber auf der anderen Seite bin ich dann schon auch dabei. Wir haben ein föderalistisches System, wir haben Kleinstaatlerei, wir haben verschiedene Interessen, wir haben überhaupt eine unglaubliche Komplexität. Und es ist alles gar nicht so einfach, da irgendwie auch einigermaßen verständlich nachvollziehbar vorwärts zu kommen. Aber zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, in der Schweiz sind wir schon recht weit, aber das heißt nie, dass man das ultimative Ziel schon erreicht hat. Also von daher bin ich einverstanden, bin sehr gespannt, was wir heute noch so zutage fördern.
Ja, genau. Wir wollen darüber reden, weil es meiner Meinung nach auch ganz dringend ist, dass man hier aktiv wird. Und zwar nicht nur, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auf der technischen Ebene, dort liegen die Probleme weniger, es ist die verdammte Politik.
Na, ich glaube, es ist beides, ne?
Ja.
Also es geht um hochsensible Daten,
genau,
die möglichst nicht in die falschen Hände fallen. Und es geht darum, dass, wenn die Daten einem Arzt zur Diagnose nicht vorliegen, dass er eventuell zu Fehlschlüssen kommen kann.
Ja,
genau. Die beliebig komplexe Folgeerscheinungen auch nach sich ziehen, also bei Fehlbehandlungen beispielsweise, genau.
Absolut. Und neben Politik und IT stelle ich immer wieder fest, es ist eigentlich noch viel banaler, nämlich es hat was mit Kulturwandel zu tun, also sprich mit Menschen, bevor wir dann in IT-Komplexität gehen oder politische Rahmenbedingungen. Aber das bedeutet immer bedeutet IT-Einsatz ein Verändern von Arbeitsweisen, ein Wandel, kultureller Wandel von ganzen Organisationen. Das ist eben alles gar nicht so einfach, weil da ist Deutschland und Schweiz, glaube ich, schon sehr identisch. Wir haben irgendwas 10.000 Praxen, also 15.000 niedergelassene Ärzte. Ja, und das sind mal grundsätzlich Leistungserbringer, aber das sind auch Unternehmer. Also es sind Kleinstunternehmen, oder? Und das alles in einen Topf zu werfen, geht so und so nicht. Und das alles in eine Richtung zu bekommen, ist eben recht anspruchsvoll.
Genau. Mit Politik meine ich eigentlich den politischen Willen und auch den generellen Willen aller Beteiligten, hier etwas zu unternehmen. Mhm. Der fehlt zum Teil noch.
Aber unsere Staatenstruktur, Stichwort auch. Föderalismus.
Ja, natürlich.
Weil stell dir vor, Bernd käme und sagt, wir gehen jetzt alle nach links oder nach rechts oder was auch immer.
Und dann?
Es wäre eine Katastrophe. Es funktioniert nicht.
Ich verstehe dich nicht. Also wenn Bernd sagt, wir gehen nach links, dann sollen die nach links gehen.
Dann sagt aber der Kanton A, ich möchte aber lieber geradeaus gehen.
Genau,
der Kanton
richtig.
B sagt, ich möchte lieber rechts gehen.
Gut, das ist ja das, was wir Status quo tun.
Ja.
Jeder geht irgendwo hin.
Genau.
Vielleicht kurze Anmerkung an die Werte, an das werte Publikum. Der Herr Kollege Roman ist Urschweizer, Eidgenosse, quasi Mitbegründer des Föderalismus und stellte uns hier gerade eine Fangfrage.
Ja.
Alleine unter Ausländern.
Ja.
Wie fühlst du dich so?
Sehr gut. Ich fühle mich unter deutschen Menschen immer sehr wohl, schon seit jeher. Ich war früher oft in Deutschland, an den viel berüchtigten Barcamps, sehr oft. Heute gehe ich kaum noch, leider. Aber früher sehr oft. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ja, sage ich, ohne irgendwie um euch in den zu kriechen. Nein. Will ich nicht, würde ich auch nie tun.
Okay, Glück gehabt.
Nein, aber zurück, ich finde es ein spannendes Thema. Und zwar nämlich wirklich, so wie die Schweiz funktioniert, so wie auch Deutschland funktioniert, mit diesen kantonalen oder bundesländlich ausgerichteten Gesundheitswesen, ist es eben leider wirklich gar nicht so einfach. Und ist es ja schnell der Hilferuf nach einem Staat, der dann orientiert und leitet und so weiter. Aber das widerspricht eben verschiedenen anderen Grundsätzen. Von daher glaube ich, brauchen gewisse Dinge einfach unglaublich Zeit, Geduld. Und die Umkehrung ist natürlich die, irgendjemand muss sie ja auch immer finanzieren, oder? Aber das ist ein anderes Thema. Also ich will damit ausdrücken, grundsätzlich habe ich mittlerweile ein Verständnis entwickelt, warum eben ein Bund nicht auf einmal sagen kann, okay, geht nach links oder rechts oder was auch immer. Sondern es braucht diese Willensbildung, da bin ich absolut bei dir, aber eben nicht zentral gesteuert, sondern tatsächlich aus kantonaler Sicht heraus.
Absolut, ja, von der Basis her.
Genau.
Aber man muss gar nicht so weit gehen, finde ich, Peer, dass man auf Bundesebene schauen muss, da gebe ich dir absolut recht. Es ist auch auf kommunaler oder kantonaler Ebene so, dass es noch keine einheitliche Lösung gibt, selbst im selben Bezirk oder im selben Kanton. Gibt es nicht und das finde ich sehr schade, obwohl das ja eigentlich technisch möglich wäre, auch mit den Einschränkungen des Datenschutzes. Das kann man heute machen, das würde gehen, aber es bedingt halt, dass man auf die, zum Beispiel auf die Zubringer von den Spitälern zugeht, ihnen etwas anbietet, und zwar in der Form, dass sie schlussendlich dann nicht 38 verschiedene Plattformen haben von allen Spitälern, bei denen sie zuweisen, sondern eben eine.
Ja, sagen wir gleich die Frage, gibt es denn ein einheitliches Datenformat überhaupt? Ich meine, wer die Software letztendlich baut, mit der gearbeitet wird, ist das eine. Das andere ist aber, wenn es keine einheitliche Schnittstelle gibt, wie die sich austauschen können, dann haben wir schon verloren. Wir sehen es jetzt bei Office-Programmen. Ja, es gibt LibreOffice, es gibt OpenOffice, es gibt den platzhirschen Microsoft Office. Und so richtig kompatibel sind die nicht zueinander.
Nein, sind sie nicht. Das sind natürlich auch die Klinikinformationssysteme nicht. Aber ich spreche jetzt in dieser Phase noch nicht davon, okay, sondern eigentlich davon, ja, du musst dich nicht entschuldigen, ich habe mich unklar ausgedrückt, sondern davon, dass die zubringenden Ärzte einen Zugang bekommen zum Spital. Und wenn sie für Beispiel Kantonsspital Winterthur ein anderes Tool brauchen als für das Kantonsspital Schaffhausen und dann noch ein anderes für USZ und noch ein viertes für das Spital Bülach, dann sagen die, ihr könnt mich mal. Und dort muss es beginnen, finde ich.
Ja, und da haben wir eben in der Schweiz tatsächlich einen interessanten Ansatz, der sich Mitte der 90er Jahren herausentwickelt hat. Das ist interessanterweise eben das Unternehmen, für das ich arbeite. Das ist die Health Infonet AG. Wenn man aus einem Patientenkontext, versicherten Bürgerkontext herauskommt, kennt man dieses Unternehmen überhaupt nicht. Es ist ein Unternehmen der Schweizer Ärzteschaft, wurde auf Initiative der FMH 96 ins Leben gerufen.
Was ist FMH?
Das ist die Vereinigung der Schweizer Ärzte. Und die haben zusammen mit der Ärztekasse, das ist ein Dienstleister, kam man irgendwie auf den Trichter, dass offensichtlich das Thema E-Mail, Internet scheint ein Thema zu sein. Ärzte sind Berufsgeheimnisträger, das heißt, es braucht besondere schutzwürdige Maßnahmen. Man hat daraufhin eben die HIN initiiert, gegründet. Und seit 96 hat sich da Schritt für Schritt langsam, in den Anfangsphasen sehr langsam, hat sich etwas ganz Interessantes herauskristallisiert, nämlich eine Plattform, über die damals Ärzte primär schlussendlich sicher, also datenschutzkonform E-Mail-Kommunikation realisieren konnte. Und zugrunde liegt dem Ganzen dieser Plattform, das ist quasi ein Extranet im Internet, oder? Sind sogenannte HIN-Identitäten, also zertifikatbasierte Identitäten. Die werden geprüft, die bekommen dann ein Zertifikat, eine Identität. Und mit der sind sie in der Lage, schlussendlich sich auf diese Plattform einzuloggen, verschiedene Services zu nutzen. Und mittlerweile hat sich tatsächlich eine unglaubliche Durchdringung realisiert. Das heißt, 85-90%, je nach Kanton sogar mehr, der niedergelassenen Ärzteschaft kommunizieren über diese Plattform, E-Mail-basiert. Und auf der anderen Seite hat man das ganze Gefäß dahingehend erweitert, dass man festgestellt hat, okay, neben diesen niedergelassenen Ärzten gibt es noch unglaublich viele Spitäler. Wir haben in der Schweiz so ungefähr 300, ein bisschen was drüber. Und mittlerweile, das hat eine Zeit gedauert, aber mittlerweile sind eben auch diese Spitäler, diese Institutionen an die HIN-Plattform in Anführungsstrichen angeschlossen. Nämlich der gesamte Mailstrom, der Mailverkehr wird über diese Plattform abgewickelt. Und das Fazit daraus ist das, dass schlussendlich diese E-Mail-basierte Kommunikation datenschutzkonform verschlüsselt wird und Informationen sicher hin und her ausgetauscht werden können. Und das funktioniert beinahe für das gesamte Gesundheitswesen.
Genau. Ist auch eigentlich der einzige Anbieter, glaube ich, der speziell für das Gesundheitswesen das macht, gesamtschweizerisch.
Korrekt.
Es gibt noch ein paar Lokale, die erwähnen wir jetzt aber nicht.
Welche?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es gibt noch einen irgendwo in Glanerland, aber der ist nur lokal tätig.
Okay, kenne ich ja nicht.
Sehr lokal halt.
Ja, gut, Glanerland.
Also das Glanerland kenne ich natürlich.
Ist hinter den Bergen.
Ja. Innerhalb eines Spitals, ist sehr lokal.
Ja gut, aber es gibt natürlich, was du da ansprichst, also genau, es gibt wahrscheinlich, es gibt andere Verschlüsselungstechnologien und so weiter. Also wir bauen auch, also wir basieren auf einer bestehenden, das ist also keine neue, keine eigene Erfindung. Was interessanterweise eigentlich der Erfolgsfaktor ist, ist die Durchdringung in der sogenannten Community, also der Community der Health Professionals, dass eben jeder so ein Zertifikat hat, so eine Identität und dass, wenn wir beide, angenommen wir wären Ärzte, dass wenn wir miteinander kommunizieren, dann wissen wir, dass du wirklich auch der Roman Hannard Arzt bist und ich der andere und dass das Zeugs irgendwie verschlüsselt wird und dass es offensichtlich von der NSA nicht abgehört werden kann, sondern wir müssen uns darüber eigentlich gar keine Gedanken mehr machen.
Genau, so ist es, Herr Dr. Hochstädtler.
Ja, das ist dann der nächste Schritt.
Und es entspricht selbstverständlich den Anforderungen des Gesetzgebers. Das, was Peer vorhin angesprochen hat, mit den gesamten Institutionen anbinden an das HIN-Netzwerk. Damals, als wir das bei uns eingeführt haben, war das einzige Angebot, das einigermaßen überblickend war, also einen guten Überblick geboten hat und für die Benutzer einfach zu handhaben war. Das große Problem mit Swiss-ID oder was es alles gibt, ist halt, dass die Benutzer die E-Mail mühsam verschlüsseln müssen, dann vielleicht sogar noch den öffentlichen Schlüssel des Empfängers zuerst holen müssen, bla bla und so weiter. Das ist bei HIN alles nicht der Fall. Das ist bei uns eine Appliance, also eine Pizzaschachtel, die im Rechenzentrum in einem Rack liegt. Und unser Mail-Server, der hat eine Weiche und er weiß, wenn Mails an Institutionen gehen, die bei HIN dabei sind, schickt er die nach rechts, um mit Peers Beispiel zu reden, und sonst nach links.
Nach Bern.
Und, ja, genau, nach Bern. Und der Benutzer braucht eigentlich nur zu wissen, ist die Domain, an die ich das Mail schicke, Mitglied bei HIN oder nicht? Wenn ja, wird das Mail verschlüsselt, inklusive allen Beilagen und so weiter, verschlüsselt verschickt und beim Empfänger automatisch wieder entschlüsselt.
Genau, und der Clou ist eben tatsächlich, und das ist der Wert einer Gemeinschaft, oder? Der Nutzen steigt, je mehr Beteiligte vorhanden sind, genau. Dann ist das ein Geben und Nehmen. Und deswegen braucht kein Mensch mehr sich darüber in der Regel Gedanken zu machen, ja, ist jetzt jemand dabei oder nicht, sondern man geht eigentlich davon aus, dass das Ganze überhin kommuniziert wird.
Ja, genau. Also die Liste der Institutionen ist schon sehr lang. Die wird auch immer länger. Es sind, glaube ich, noch nicht ganz alle dabei, aber sehr viele.
Ja, es sind sehr viele. 250 Spitäler aktuell von irgendwas eben über 300. Aber jetzt zurück zu deinem von vor 5 Minuten. Hast du ja gesagt, wenn eben dein Arzt, ein Niedergelassener, irgendwie an ein bestimmtes Kantonsspital jemanden beweisen will oder überhaupt eine Nachricht absetzen will, dann muss er 1000 Systeme benutzen. Und das ist eben schon mal reduziert, oder? Also in Sachen zumindest mal E-Mail-Kommunikation. Ja. Und dann reden wir natürlich von anderen Anwendungen, beispielsweise wenn ein bestimmte niedergelassene Ärzte um ein Spital herum, wenn die jetzt auf spitalseitig abgelegte patientenrelevante Informationen zugreifen wollen, dann geht's los, oder? Dann bauen die jetzt ihre Systeme auf, ihre Zuweiserportale, wo bestimmte Ärzte drauf zugreifen können Und dann gibt es in der Regel immer wieder das Problem, dass sich ein solcher Arzt, ein solcher zuweisender Arzt, der muss sich registrieren, der braucht, wenn er auf die Applikation zugreift, weil sie muss ja geschützt werden, braucht einen Benutzernamen, Login. Und das ist fürchterlich aufwendig und mühsam. Und da hat sich hin eben dahingehend weiterentwickelt, dass man im Prinzip eine Lösung im Petto hat, wo man sagt, okay, also nicht nur Menschen und Institutionen integriert man auf eine Plattform, sondern man kann quasi auch Online-Anwendungen, Applikationen integrieren, zumindest anbinden. Und was dann passiert, und jetzt wird es sehr interessant, jetzt haben wir da auf der einen Seite der Medaille 15.000 Health Professionals aktuell und auf der anderen Seite mal 250 Spitäler und sonstige Institutionen. Und jetzt kann man dafür Sorge tragen, dass diese niedergelassenen Ärzte mit ihrer HIN-Identität, das ist ja was Persönliches, wie ein Schlüssel, man muss sich das vorstellen, wie ein Schlüssel, der es ermöglicht, bestimmte Türen aufzuschließen. Also es ist ein Generalschlüssel. Und mit so einem Generalschlüssel kann ich dafür Sorge tragen, dass ich bei dem Spital X auf die Anwendung zugelassen werde, bei einem anderen Spital Z auf die Anwendung Y wiederum. Oder? Und das heißt, man vereinfacht massiv den Zugang auf solche verschiedenen Anwendungen.
Genau. Mein großes Anliegen ist das. Also ich bin ja nicht Arzt, ich werde auch nie Arzt, ich will auch nie Arzt sein. Aber das ist schon eine der großen Herausforderungen, die die Ärzte heute haben, wenn sie Zugriff haben wollen auf die Daten. Weil jedes Spital ja mit Garantie ein anderes Klinikinformationssystem hat, ein anderes Radiologieinformationssystem, ein anderes Laborinformationssystem, ist einfach alles anders. Und wenn mindestens dann die Links zu diesen Applikationen an einem Ort sind, dann sind wir schon ein großes Stück weiter.
Ja, das wäre ein Ansatz und der andere ist sehr, Dirk, das hast du vorhin gefragt, oder? Der Bund arbeitet an einer E-Health-Strategie, also die gibt es, sie ist verabschiedet, irgendwann Mitte 2000. Es gibt ein Koordinationsorgan, die arbeiten verschiedene Standards, Architekturvorgaben und so weiter, weil die einzelnen Klinikinformationssysteme oder Praxissoftware-Lösungen, die kann man gar nicht weiter normieren. Was aber gewährleistet sein muss, ist, dass die quasi dass Informationen systemübergreifend ausgetauscht werden können. Ja, und da arbeitet dieses Koordinationsorgan durch Beibezug von verschiedenen Experten und so weiter an den entsprechenden Guidelines. Und da sind wir recht weit. Da sind wir recht weit in der Schweiz. Das Material liegt vor. Und es gibt ganz klar die Empfehlung, vor allem da, wo der Bund wiederum eine Einflussnahme hat, nämlich auf die Spitäler, auf die Kantonsspitäler, da wird tatsächlich gefordert, auch entsprechend in diese Richtung zu investieren, beziehungsweise dafür Sorge zu tragen, dass man sich nach diesen Standards wiederum richtet. Und was jetzt aktuell passiert ist, dass es verschiedene Modellregionen gibt, also Basel war die erste in Genf, na, oder Genf, ja, weiß ich vor Schreck gar nicht. Genf, Basel, Modellregion Basel, das ist eine. Es gibt mittlerweile eine im Wallis, im Tessin. Es gibt eine in St. Gallen. Es soll mal eine jetzt in Zürich kommen und so weiter. Da wird genau das erprobt, beziehungsweise umgesetzt. Nämlich, dass sich verschiedene Akteure miteinander auf Basis von verschiedenen Standards austauschen können, beziehungsweise zum Beispiel Patienteninformationen zentral abgelegt werden, sodass dann entsprechend den Einwilligungen der Versicherten, der Bürger, dass ein anderer Leistungserbringer darauf zugreifen kann.
Also für mich ganz interessant ist jetzt erstmal zu sehen, es gibt etwas, was niedergelassenen Ärzten ermöglicht, auf Daten von Spitälern zuzugreifen.
Das gibt es.
Das ist so das eine. Das zweite ist, was mir gerade durch den Kopf geht, so ein Spital hat ja auch ein ganz großes Budget und die können sich ein Rechenzentrum leisten, die können sich eine IT-Mannschaft leisten, ja, zum Beispiel Roman arbeitet und die können das anbieten. Wie sieht das denn zwischen zwei Ärzten aus? Nehmen die das Spital als Mittler in der Mitte und nutzen sie Rechenzentrumskapazitäten mit? Wird jetzt ein Spital ein IT-Dienstleister, was zum Beispiel Gesundheitsdaten für noch mehr Leute handelt?
Ja, das ist eine interessante Perspektive. Über die habe ich so noch nie nachgedacht. Es wäre eine Möglichkeit, wie man sich dienstleistungsmäßig differenzieren könnte. Weil was hier passiert, ist ein Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern, insbesondere zwischen den Stationären. Die haben meistens die haben einen Leistungsauftrag, sie haben knappe Budgets, es gibt Konsolidierungseffekte. Und lange Rede, kurzer Sinn, es geht darum, dass, dass diese Spitäler mehr und mehr tatsächlich auch ihre Zuweiser anbinden, integrieren, mit denen arbeiten. Und auf einmal reden wir dann eben auch im Gesundheitswesen von marketingorientierten Verhaltensweisen. Juhu, da kriege ich auf einmal einen Schreck. Oder Marketing hat auch immer was mit Werbung zu tun. Nein, aber es ist eben genau nicht nur dieser Kommunikationsteil. Also viel, viel Neuland. Sie müssen sich bemühen, sie müssen integrieren, damit sie sich differenzieren können, damit sie langfristig überleben können. Und das wäre jetzt möglicherweise eine solche Richtung. Geht aber, wäre quasi ein Spiegelbild des heutigen Gesundheitswesens, nur da sind die meisten Institutionen kulturell überhaupt gar nicht in der Lage, das, das machen zu können oder zu wollen. Der Bund und IF Swiss geht in eine andere Richtung, die sagen, sie wollen grundsätzlich genau überhaupt gar keine Insellösungen, sondern es geht darum, dass egal, ob du ein ambulanter oder stationärer Leistungserbringer bist, dass bestimmte patientenrelevante Informationen in zentralen Gefäßen abgelegt werden, beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss es revidieren, sie sind dezentral gelagert und sind aber von jeder Seite her zugänglich. Mhm. Also das heißt, ich kann tatsächlich, wenn ich als Patient die Einwilligung gegeben habe, dann kann jeder Arzt auf irgendwelche Informationen, die bei irgendeinem Leistungserbringer produziert wurden, zugreifen.
Die Einwilligung des Patienten-Kunden, wollte ich jetzt gerade sagen. Die Einwilligung des Patienten ist immer noch erforderlich.
Unbedingt. Unbedingt. Also wir haben hier, wir haben ein interessantes Phänomen, da gibt es andere Länder, die machen es anders. Wir haben die sogenannte doppelte Freiwilligkeit in dieser ganzen Thematik. Die besagt einerseits, dass niedergelassene Ärzte nicht dazu verpflichtet sind, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite, der Patient muss explizit seine Einwilligung geben. Und in Österreich läuft es beispielsweise genau andersrum. Da muss er explizit sagen, ich möchte nicht das.
Also ich habe auch einen konkreten Anwendungsfall vor Augen. In meinem Bekanntenkreis war es mal so, dass hier jemand über 20 verschiedene Tablettensorten genommen hat. Bei verschiedenen Ärzten Behandlung war. Es gab keine Hausarztpflicht, wo die Informationen zusammengelaufen wären, sondern immer stetig zu Fachärzten gegangen und dann hat sich beim Wechsel des Hausarztes ergeben, dass darüber gesprochen wurde, dass 20 verschiedene Medikamente eingenommen wurden und der neue Hausarzt hat gesagt, bringen Sie die mal alle mit. Mhm. Dann hat er sich die ganzen Medikamente angeguckt und hat gesagt, ja gut, das ist die stärkere Version von dem, da können wir das eine schon mal sparen. Die Wirkung dieses und jenes Medikamentes, die heben sich gegeneinander auf, die können Sie also vergessen. Und dann sind ganz schnell aus der Medikamentengabe von 20 Medikamenten sind insgesamt nur noch 5 übergeblieben. Und ein Ziel so einer vernetzten Gesundheitsakte oder so eines vernetzten Datentransfers zwischen Leistungserbringern wäre für mich ja auch zum Beispiel Medikation zu kontrollieren und gegenseitig zu unterstützen. Und gerade weil ich diesen Anwendungsfall kenne, geht sowas? Funktioniert sowas? Ist sowas in Planung?
Ja, unbedingt. Und vor allem, es findet bereits heute schon statt. Aber das ist eben, gerade wenn ich dich so höre und du dieses Beispiel aufzeigst, das verdeutlicht, wie tragischerweise eigentlich unklar ist offensichtlich, wie man heute zum Teil zumindest arbeitet. Also wir haben das Phänomen hier, das Thema Managed Care, integrierte Versorgung. Einerseits ist es ein riesiges politisches Thema. Da gab es ja im letzten Jahr eine Vorlage, die gescheitert ist, also die das Volk abgelehnt hat, quasi Managed Care verpflichtend oder gesetzlich zu verankern. Und auf der anderen Seite findet eben genau diese gesteuerte Patientenbegleitung, die findet eben heute real schon statt und ist ein sehr erfolgreiches Modell. Das muss man sich so vorstellen, ein Versicherter, der wählt ein sogenanntes alternatives Versicherungsmodell und da gibt es verschiedene Modelle. Eins ist zum Beispiel das sogenannte Hausarztmodell. Das heißt, er verpflichtet sich, er geht, bevor er irgendein Leiden hat, immer zuerst zu seinem Hausarzt. Und dieser Hausarzt ist ein sogenannter Gatekeeper und dieser Gatekeeper, der begleitet ihn durch den gesamten Behandlungsprozess. Und dieser Gatekeeper hat damit eben genau diese Kontrollmöglichkeit und Steuerungsmöglichkeit. Und jetzt ist es so, dass damit das überhaupt funktioniert, schließen sich diese vor allem Hausärzte in sogenannten Ärztenetzen zusammen, damit die das auch administrativ schlussendlich irgendwie bewältigen können. Und über diese Ärztenetze gibt es meistens irgendwelche Betriebsgesellschaften. Und diese Betriebsgesellschaften, die haben heute solche Tools, solche Programme, wo es zum Beispiel um das Medikamentenmanagement geht, wo eben tatsächlich auch kontrolliert wird, wer an wen wird was wie verschrieben. Weil das Ganze wiederum hat einen Einfluss auf die Seiten, auf die Seite des Kostenträgers, nämlich die Versicherung. Und somit schließt sich dann der Kreis. Somit haben eigentlich alle Beteiligten etwas davon. Der Patient einerseits, der zahlt, obwohl das recht merkwürdig ist. Es ist eigentlich ein Premium-Angebot, aber er zahlt sogar noch weniger für seine Versicherungsleistung, bis zu -20%. Also wenn du in so einem Managed Care oder Hausarztmodell bist, dann zahlst du -20% von der gängigen Prämie. Wirst aber eben begleitet, wirst gesteuert, kannst nicht wild zu irgendwem gehen. Du hast deinen Gatekeeper, deinen Führer. Und auf der anderen Seite hat das Netz was, weil sie können sich austauschen, sie können Daten vergleichen, sie können optimieren. Und die Versicherung hat was, weil man weiß, da gibt es unterschiedlichste Untersuchungen, aber man weiß, dass eben diese integrierte Betreuungsform offensichtlich auch eine positive Wirkung auf der Kostenseite verursacht. Neben dem vermutlich viel relevanteren Effekt, dass nämlich die Qualität gesteigert wird.
Genau. Ist interessant, was du da sagst, Peer, also den Teil vor dem Ärztenetzwerk mit den Hausärzten. Früher war das normal. Jede Familie hatte einen Hausarzt. Der Hausarzt kannte die Krankengeschichte der Eltern, der Kinder, der Großeltern. Das war ganz normal. Der war damals, wie hast du so schön gesagt, Gatekeeper. Also er hat gesagt, du brauchst einen Spezialisten, hat ihn dort angemeldet und so weiter. Und heute ist es so, dass wir mindestens im Kanton Zürich leider nur 40% der Bevölkerung haben einen Hausarzt. Und ich persönlich finde das schlimm.
Warum?
Weil niemand an einem Ort die Krankengeschichte hat.
Das ist relativ schwierig. Ne? Also ich kann das auch von mir einen Fall erzählen. Als ich 2008 in die Schweiz gekommen bin, habe ich Gürtelrose bekommen. Und Gürtelrose bekommt man nur dann, wenn man vorher Windpocken hatte. Ich hatte aber nie Windpocken. Nie. Aber als meine Nichte auf die Welt gekommen bin ich gegen Windpocken geimpft worden. Aktiv geimpft worden. Also habe ich den Erreger in mir selber gehabt. Wenn es jetzt eine vernetzte Krankenakte gäbe, die sogar noch über Landesgrenzen hinweg ginge, was relativ weit entfernt ist, hätte der Arzt eine gute Diagnose treffen können. Aber ich habe ja meinen Hausarzt, den ich ich gehe ja nicht jede Woche zum Arzt. Ich hatte in Deutschland einen Arzt, zu dem ich regelmäßig gegangen bin, wenn ich mal was hatte, alle paar Jahre. Also inwiefern ein Hausarztmodell trägt, wenn man nur alle paar Jahre geht. Wenn man umzieht, wechselt man nochmal den Arzt. Man geht ja nicht zu dem Arzt weiterhin, wo man vorher war. Von daher ist das Hausarztmodell ja immer nur auf eine bestimmte Lebenssituation begrenzt. Ja,
natürlich, klar.
Eigentlich müssten die Daten, und das würde ich mir wünschen, von einem Hausarzt, ob es nun über ein vernetztes Gesundheitswesen ist oder von einem Arzt zum anderen wandern. Und das tun sie halt leider nicht. Außer man initiiert das, genau. Habe ich natürlich nicht getan.
Das ist so.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Eben, also da gibt es definitiv noch absoluten Handlungsbedarf und ein Handlungsfeld, was sich auftut. Da arbeitet man dran. Und eben die Langfristperspektive ist die, dass egal wo du bist, egal in was für einer Lebensphase du steckst, es werden irgendwie Informationen über dich produziert. Die sind irgendwo in irgendwelchen IT-Systemen. Und früher oder später sind die zentral für andere Personen zugänglich, wenn du vorausgesetzt die Einwilligung gegeben hast. Aber das setzt eben voraus, dass zum Beispiel eben die Hausärzte, dein Hausarzt zum Beispiel, dass er eine sogenannte elektronische Krankengeschichte führt. Jetzt haben wir aber das Phänomen eben dieser genannten doppelten Freiwilligkeit, er muss das gar nicht tun. Aber es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit auch, weil auch auf der Seite der Ärzteschaft passiert ein demografischer Wandel. Aber es ist heute tatsächlich immer noch so, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber so irgendwie heißt es, um die 30, 35, vielleicht auch 40% der niedergelassenen Ärzte führen eine sogenannte elektronische Krankengeschichte, die anderen nicht. Die haben eine Papierkrankengeschichte, oder? Und bei all den Standards und so weiter und bei all der Vernetzung nützt uns das ja alles nichts, wenn das Zeug so auf dem Papier ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich heute, und das ist immer sehr unbefriedigend, für dich als Patienten gibt es die Möglichkeit, diese Daten mal selber zentral zu sammeln, wahrscheinlich selber irgendwo bereitzustellen oder eben professionelle Angebote zu nutzen.
Ich habe ja gar keinen Zugriff auf die Daten letzten Endes.
Nein, aber du kannst sie natürlich anfordern. Da geht's dann los. Das macht ja kein Mensch, oder? Wenn du gesund bist, interessiert dich Gesundheit genau überhaupt gar nicht. Also weil du bist einfach gesund. Und wenn du krank bist, dann bist du froh, dass du Hilfe hast. Und dann ist meistens auch schon zu spät. Und gerade wenn man dann, wenn man eine Gürtelrose hat, dann gehst du ja nicht erst noch den alten Hausarzt anrufen, sondern dann gehst du schnurstracks zu irgendwem, oder? Und dann genau.
Ja, exakt.
Also von daher, das ist schon noch die Realität heute und das sind eben genau auch die Kostentreiber in aller Konsequenz. Also nicht die ultimativen, es ist sehr vielschichtig die Problematik, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil.
Ja, aber es geht ja schon damit los, dass zumindest in Deutschland oder zumindest in dem Bereich, wo ich groß geworden ist, es oft ein Fall ist, dass Briefe zwischen Ärzten hin und her geschickt werden, dass du als Patient einen Brief für den nächsten Arzt mitnimmst, mit der zugeklebt ist, mit der Sache, die dürfen dir nicht öffnen. Ja. Was völliger Schwachsinn ist.
Ja, es ist deswegen Schwachsinn, weil heute, wir kämpfen gegen das Fax. Heute werden ja ganze Austrittsberichte oder sonstigen vertraulichen Informationen über irgendwelche Faxgeräte kommuniziert oder eben unverschlüsselte E-Mail-Anbieter. Das ist also schon noch bemerkenswert. Also da fehlt es dann stellenweise auch an der entsprechenden Sensibilität.
Da würde mich jetzt mal interessieren, wo du gerade unverschlüsselte E-Mail-Anbieter sagst, wie bindet ihr denn Arztpraxen an, also Leistungserbringer? Also ich glaube mal, ein Spital wie das, in dem der Roman arbeitet, die haben irgendwo einen Mail-Server stehen, das ist relativ leicht, die stellen sich eine Appliance hin. Wie macht ihr das mit einer Arztpraxis?
Eben da ist das Ganze Client-basiert. Das heißt, so ein Arzt, also in der Regel ist es so, dass unsere Kunden sind Einzelpraxisinhaber. Das heißt, da ist der Arzt und der hat dann in der Regel zwei MPAs, medizinische Praxisassistenten. Das sind die Damen, die hinterm Desk stehen, verschiedene Untersuchungen vielleicht begleiten und so Zeugs machen, den Arzt unterstützen, damit er seine Tätigkeit optimal durchführen kann. Das heißt, dann sind wir bei drei Leuten. Okay, und die beziehen bei uns so ein Paket, festgestellt, das ist die durchschnittliche Situation. Und in der Regel brauchen die zwei sogenannte Identitäten, nämlich eine persönliche und eine quasi unpersönliche. Die es ermöglicht, die MPAs, die damit auszustatten, dass sie bestimmte Informationssysteme nutzen können, die einfach Voraussetzungen sind, um überhaupt irgendwas machen zu können. Okay, und jetzt hat man in der durchschnittlichen Praxis ein oder vielleicht zwei PCs und auf diesen PCs installiert man sich eine kleine Software, den Client. Und dieser Client, der startet, wenn der Arzt oder die MPA frühmorgens die Kiste hochfährt, dann startet das Teil. Die müssen einmal ihr Passwort eingeben und dann läuft er im Hintergrund. Und was er dann macht, ist Folgendes. Wenn eben der Arzt über seinen Outlook oder was auch immer, wenn der eine E-Mail verschickt, dann öffnet das, dann geht eben diese E-Mail über diesen Client, das macht einen VPN-Kanal auf, geht auf die Plattform und wird dann hinten wieder weitergeleitet. Und das System prüft oder hin, also es ist verschlüsselt, bleibt in der Plattform, ist es nicht hin, dann geht es natürlich unverschlüsselt raus ins Internet.
Also die Weiche, die da auf Software, beim Roman, ich habe das gerade auf Roman gezeigt,
genau.
Auf Hardware basiert, die basiert da viel, viel stärker auf Software.
Genau. Genau, korrekt. Oder und das ist das ist historisch gesehen ist das war das der häufigste, meist angewandte Anwendungsfall E-Mail. Und jetzt auf der anderen Seite, und das ist eben das Spannende, weil eben dieser Client ist bei eben 85-90% der Arztpraxen installiert, ermöglicht der schlussendlich tatsächlich auch eben noch weitere Anwendungen zu nutzen. Mhm. Also wenn zum Beispiel der Arzt einen Laborpartner hat, der wiederum macht die Auswertungen, die Analysen, stellt die Befunde in ein bestimmtes Portal, in eine Web-Applikation ein. Dann kann diese Web-Applikation quasi an die HIN-Plattform angebunden werden. Und der Arzt ist auf diese Applikation berechtigt. Also er darf zugreifen. Das steuert das gesamte System. Mhm. Und dann kann ich mit diesem einen Schlüssel auch noch tatsächlich auf diese Anwendung zugreifen und hätte da den direkten Zugriff auf bestimmte patientrelevante Informationen.
Okay, gut. Mhm.
Und die zügelt er da von dem System möglicherweise runter und integriert sie einfach in seine Praxissoftware, die dann möglicherweise eine elektronische Krankengeschichte hat. Also das wäre jetzt ein Szenario. Anderes ist, dass die Systeme natürlich direkt miteinander verbunden sind. Aber das funktioniert heute grundsätzlich und es funktioniert deswegen, weil die Durchdringung von diesem Hin, von diesen Hin-Identitäten, weil die gewährleistet ist und weil man eben in der Regel davon ausgehen kann, ah, mein Gegenüber hat das auch. Das heißt, wir haben die komfortable Situation in der Schweiz eigentlich, dass wir uns um das Thema Datenschutz per se gar keine Gedanken mehr machen müssen. Also wir müssen nicht mehr über Datenschutz reden, sondern wir können darüber reden, wie können wir Prozesse optimieren.
Genau. Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen, Peer, auf deinen Satz. Wir verschicken ganze KGs per Fax, also ganze Krankengeschichte per Fax und manchmal auch unverschlüsselt per E-Mail. Fax, so komisch es auch klingen mag, der Gesetzgeber erlaubt das. Man darf faxen, obwohl man nicht weiß, habe ich A, die richtige Nummer und B, wer steht hinter dem Faxgerät. Aber man darf, wenn man Patienten- oder Personaldaten unverschlüsselt per Mail verschickt, macht man sich strafbar. Muss man ganz klar wissen. Mhm. Kann bis zu Gefängnis führen. Und das ist ganz wichtig, das sagen wir unseren Leuten immer wieder. Ihr dürft nicht unverschlüsselt Patientendaten verschicken. Ist verboten, strafbar.
Und das machen Sie wahrscheinlich?
Ja, ja, natürlich. Ja. Klar. Einfach als Ergänzung.
Ja, sind wir froh, das stellen wir auch fest, weil da funktioniert es eben beinahe wie automatisch, oder? Und das ist aber eben auf der anderen Seite natürlich immer gefährlich, weil man weiß gar nicht, dass also es passiert, der einzelne Spitalmitarbeitende weiß gar nicht, was das bedeutet, also wie sein E-Mail-Verkehr funktioniert. Und von daher ist die Sensibilisierungsthematik ist eine sehr große.
Ja.
Da muss man immer wieder was tun.
Natürlich. Also es betrifft ja vor allem Sekretärinnen und die sind ja überschaubar in der Anzahl, mindestens bei unserem kleinen Spitäleli. Und die muss man vor allem sehr gut einführen. Und dann klappt das tiptop.
Aber ist das Thema für euch ein Thema? Integriert ihr eure Zuweiser?
Ja, wir sind jetzt wieder vermehrt dran. Wir müssen das auch tun, weil das sind ja eigentlich die Menschen, die uns Patienten bringen. Mhm. Und wenn wir mit denen nicht auskommen und denen nicht etwas bieten können, dann die haben Auswahl. Die können, Winterthur ist nicht weit von hier, Zürich auch nicht. Dann sagen die, ich schicke euch keine Patienten mehr. Ich schicke die woanders hin. Und darum ist das sehr wichtig, dass man mit den zubringenden Hausärzten eine gute Einvernahme hat und eben auch ein Angebot, das funktioniert.
Ja, genau.
Und das einfach ist für sie vor allem,
ja, genau,
anzuwenden, weil viele unserer Hausärzte in der Region, die sind ja nicht mehr ganz jung. Mein Hausarzt zum Beispiel hat nicht mal einen PC, dem seine Sekretärin schon, aber er selbst nicht. Und er hat die KGs, die Krankengeschichte, die Peer vorhin beschrieben hat, nämlich auf Papier, die gibt es immer noch. Natürlich, die sterben aus, wenn man so sagen will. Hausärzte sterben aus. Und da kommen junge Leute nach, die die Technik eher benutzen oder mehr benutzen. Das stimmt schon. Aber es gibt immer noch sehr viele, die sich halt schwer tun mit PCs und so weiter. Und denen muss man entgegenkommen. Unbedingt.
Aber was heißt das für euch aus der Spitalsicht, wenn du sagst entgegenkommen?
Das heißt, wir müssen versuchen, die nicht als einzelnes Spital eine Lösung zu finden. Wir haben zwar für einzelne Nischenprodukte bieten wir solche Portale an, aber wir wollen auf keinen Fall eine Lösung, die nur fürs Spital Bülach geht. Das macht keinen Sinn, weil unsere Hausärzte in der Region, die weisen ihre Patienten an verschiedene Spitäler und die wollen nicht pro Spital eine Lösung. Das würde ich auch nicht wollen. Es muss eine gemeinsame Lösung sein und da sind die Spitäler sicher daran interessiert. Ich glaube, das weiß auch hin, dass das so ist. also ich hoffe mal auch mindestens. Und da sehe ich ganz gute Chancen. Und vor allem ist Bedarf da.
Wie sieht das denn generell aus mit so einem Arzt? Schreibt der klassischen Sinn eine Papierüberweisung und der Patient steht mit dem Papierzettel bei euch in der Tür und sagt, hey, nehmt mir die Niere raus?
Ja. Ja, also, ja. So banal jetzt auch nicht. Der sagt, nehmt mir die Niere raus. Der sagt, nehmt mir die Galle raus. Nein. Aber natürlich, die gibt es immer noch. Auch immer noch Röntgenbilder auf Silberpapier gibt es immer noch sehr häufig. Weil nicht alle Hausärzte haben eine andere Einrichtung.
Entschuldigung.
Ja. Und natürlich, wenn jemand einen jungen Hausarzt hat, der auch technisch weit vorne ist, der wird natürlich auf elektronischem Weg die Sachen dann zuschicken dem Spital.
Aber eben in der Regel dann per Mail.
Ja.
In der Regel per Mail, ja.
Genau.
Und ich muss nochmal nachhaken, weil mir das fremd ist. Wie unterstützt ihr Leute, die mit Papier kommen? Einfach scannt ihr das ein und sagt ihr, du kannst die Daten bei uns einsehen, wenn du willst, lieber Hausarzt, auch wenn du keinen PC hast, oder du kannst die Daten bei uns einfordern, dass wir dies per Briefpost schicken, oder?
Ja.
Also ja. Okay,
genau. Gut. Hm?
Naja, also ich glaube, wenn ich die Spitäler recht so überblicke, also das wird dann schon alles elektronisch dokumentiert. Die große Fragestellung ist jetzt, in was für Systeme haben sie überhaupt die Systeme und so weiter. Was wir feststellen ist, was du ansprichst, Roman, ist in der Tat, wir merken, es ist ein Bedarf da, es ist Interesse da. Es gibt eben interessanterweise heute quasi so dieses pragmatische E-Health. Da bieten wir tatsächlich eben diese auch etablierten Lösungen an, dass du aber insellösungsbasiert dann agierst. Und auf der anderen Seite haben wir diese ferne Zukunft, die aber bald kommt, mit IF Swiss und einem elektronischen Patientendossiergesetz. Die gesetzlichen Grundlagen fehlen ja überhaupt. Da arbeitet man dran. Aber das bedingt auf der anderen Seite, dass insbesondere jetzt die Spitäler natürlich unglaublich in ihre Infrastruktur investieren müssen. Also ich treffe immer wieder auf Situationen, wo die Gegenüber sagen, also momentan, wir haben wirklich andere Baustellen auf. Also man hat ja hier vor kurzem diese neue Spitalfinanzierung eingeführt. Man muss investieren in Infrastruktur, also Gebäude und so weiter, damit man Wettbewerbsvorteile sichert. Und auf der anderen Seite IT-Infrastrukturprojekte, die offensichtlich gigantisch sind, sodass dann diese ganze auf den ersten Blick wahrscheinlich banalen, aber aus der niedergelassenen Perspektive dringenden Probleme nicht wirklich angegangen werden. Und das ist so, das ist ein Spagat. Mhm. Da braucht man Zeit.
Ja.
Was mich in der ganzen Diskussion halt wundert, ist, dass der Hausarzt zum Gatekeeper gemacht wird, wo doch eigentlich alle Informationen der Krankenkasse vorliegen müssten.
Jesus Gott, ja nicht.
Mach diesen Fehler nicht.
Nein?
Nein,
bitte nicht. Weil sie zahlen ja die Leute. Nein, dann sind sie... Reine Verständnisfrage.
Ja.
Weil letzten Endes sind ja die Krankenkasse die das im Patientenauftrag bezahlen.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja.
Schnell noch, das Wesen der Krankenkasse ist ja das, und das ist ja diese Gewaltenteilung, sie zahlen die erbrachten Leistungen. Natürlich haben Kassen unglaubliches Interesse an genau diese patientenrelevanten, detaillierten Informationen heranzukommen, aber das passiert eben genau überhaupt gar nicht statt. Also das ist weder im Interesse des Patienten wahrscheinlich, noch zumindest der Ärzteschaft. Da wird natürlich unglaublich viel auch Politik dann gemacht. Aber de facto, die Kassen haben nicht diese Informationen vorliegen. Was die Kassen für Informationen haben, sind leistungsabrechnungsrelevante Informationen. Ja. Und da gibt es jetzt hier TAMET, das ist so ein Punktekatalog, oder? Da ist also jede einzelne Leistung ist abgebildet. Und so passiert das, du kommst zu dem Hausarzt, in dem möglicherweise zu mir, Dr. Hofstädtler, ich nehme das dankend nochmal auf. Dann befinde ich, du bist die ersten 5 Minuten da, ich höre dir zu, das hat den und den Taxpunkt, oder? Dann besprechen wir irgendwas, dann löse ich noch irgendwie eine Behandlung aus oder irgendwie eine Maßnahme. Und das ergibt dann aufgrund des Katalogs, der jährlich immer wieder verhandelt wird zwischen den Leistungserbringern und den Kostenträgern und damit verbindlich ist, das wird dann abgerechnet, eingereicht und diese Informationen haben dann die Patienten, die Versicherung. Aber die Versicherung weiß nicht, dass du möglicherweise auf einmal einen Tumor hast, einen bösartigen. Mhm. Ja, und sie weiß auch nicht, dass du vielleicht zuvor als Kind von einem Auto überrollt wurdest und eigentlich unglaubliche Kosten dann mit 65 produzierst, weil, keine Ahnung, was dein Knie amputiert werden muss. Das wissen die nicht. Und das sollten sie auch nicht wissen. Weil das hätte dann in aller Konsequenz Auswirkungen auf die Tarifgestaltung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Patienten wirklich wollen.
Aber letzten Endes, platt gesagt, Big Data, sprich, sie haben alle Daten.
Nein, sie haben eben nicht alle Daten.
Sie könnten aufgrund dessen, was abgerechnet wird, schon Rückschlüsse darauf ziehen, was dir gesundheitlich fehlt.
Ja, aber Gott sei Dank haben wir natürlich den Gesetzgeber, also zumindest hier in der Schweiz, oder? Es gibt die obligatorische Grundversicherung, das heißt, da bist du so und so mal geschützt. Also heute musst du, es gibt keine Ablehnungsgründe für die obligatorische Krankenversicherung. Das heißt, egal was du für einen Gesundheitszustand hast, egal wie alt du bist, du wirst immer in dieser obligatorischen Grundversicherung aufgenommen.
Gar keine Frage. Aber wenn du sagst, das ist immer das Beispiel mit dem Tumor, die Krankenkasse sollte nicht wissen, dass du an einem Tumor erkrankt bist. Aber sie könnte natürlich sehen, du kriegst das Medikament XYZ, für das die Krankenkasse bezahlt hat. Du bekommst es in einer bestimmten Dosierung, weil die Krankenkasse halt auch genau diese Dosierung bezahlt. Und ich meine, wenn man sich mal so alle Daten anguckt, dieses Medikament wird nur bei Tumoren dieser und jener Art gegeben. Also im Endeffekt ist es ja Augenwischerei. Also im Endeffekt bekommen sie zwar nicht direkt diese KG-Krankengeschichte übermittelt, aber durch die Medikation und durch das, wie behandelt wird, könnten sie schon, educated guess, einen Rückschluss darauf ziehen, was tatsächlich an Krankheit hier fehlt.
Die große Frage ist, wer hat da welche Interessen, oder? Ja, und welche Interessen haben die Patienten? Und, wie kann man eben offensichtlich die Patienten schützen, dass sämtliche Detailinformationen von den vermeintlichen Kostenträgern möglicherweise zu Ungunsten verwendet werden. Und das ist einfach der Schutzmechanismus. Also deswegen, also möglicherweise, also man hat, Versicherungen funktionieren so, es gibt ja sogenannte Vertrauensärzte, oder? Also schwierige Fälle, dann muss man offensichtlich dem Vertrauensarzt einer Versicherung beiziehen. Die sind in anderen Stockwerken, die sind räumlich getrennt mit besonderen schutzwürdigen Maßnahmen nur erreichbar, damit ja keiner aus der Versicherung und so weiter, oder? Also da kann man dann schon auch fragen, ja, was passiert, also stimmt das eigentlich wirklich so oder nicht? Aber ich glaube, das ist so ein sensibles Feld, dass ich dem mal grundsätzlich auch, da bin ich jetzt einfach nur Mensch, Bürger, Konsument, Patient, Versicherter, dass ich dem vertraue. Aber in aller Konsequenz, was ist, wenn der Vertrauensarzt meine schützenswerten Informationen seinem Prämienkollegen weitergibt?
Ich vertraue auch darauf, dass das funktioniert. Ich vertraue auch darauf, dass die gewonnenen Daten nicht gegen mich verwendet werden. Aber es ist ein Vertrauen.
Ja.
Möglich, Rückschlüsse zu ziehen, wäre es in jedem Fall.
Ja.
Aber deswegen arbeiten wir an solchen Lösungen, wir auch als Akteur, wie viele andere auch, IHF Swiss nochmal herangezogen, dass es eben dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Leistungserbringer die patientenrelevanten Informationen zugänglich gemacht bekommen, und zwar über die unterschiedlichen Systeme heraus, dass eben die richtige Leistungserbringung schlussendlich erfolgen kann. Und ob jetzt die Kasse die Daten hat oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Weil wenn die Leistungserbringung optimal läuft, Stichwort beste Qualität, aber auch angebrachte Kosten, dann ist das nur das Relevante für die Kasse, glaube ich.
Ja, also die Kasse muss eigentlich nur validieren können, sind diese Leistungen gerechtfertigt oder nicht und richtig verrechnet.
Genau.
Und mehr nicht. Mhm. Und alles andere würde ich dringend empfehlen, nicht den Kassen zu schicken, weil die sowieso schon viel zu viel reinreden.
Mhm. Naja,
nerven.
Ist das so?
Die müssen auch nerven. Also die müssen natürlich schon auch, es gibt ja auch solche Häuser, die auf gut Schweizerdeutsch gesagt schießen, bescheißen. Mhm. Denen muss man Paroli bieten, ganz klar. Aber sie sind natürlich dementsprechend halt nervig. Aber sie sollen das kontrollieren, ist richtig.
Ist ja Aufgabe. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, Dirk. Du hast ja die Frage vorhin noch gestellt, wie das funktioniert, wie der Ablauf ist. Das ist natürlich, da kannst du ganze Studien drüber machen, wie ein Hausarzt beispielsweise überweist. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade aktuell an einem Vorhaben, wo es darum geht, eben wieder innerhalb dieser Netze, das ist so ein interessantes Gefäß, wo sich offensichtlich viele Akteure, die sehr unabhängig sind, sehr selbstständig sind, zusammenschließen, um einen gewissen Auftrag zu machen. In der Regel ist es eben Managed Care getrieben. Und jetzt gibt es solche und solche Netze, also solche, die eher, man macht das, weil man bekommt ein bisschen Entschädigung von den Kassen, dann kann man Mutti da noch einen Kleinwagen kaufen. Oder solche, die es wirklich professionell machen wollen. Und die stehen oftmals eben vor der Herausforderung, so ein klassisches Netz hat 50 Mitglieder, also 50 mal unterschiedliche IT-Infrastruktur. In der Regel kann man dann sagen, bei 50 Mitgliedern werden wahrscheinlich so 5 Praxissoftware-Systeme und Anbieter verwendet, oder? Und schon alleine, um da mal innerhalb eines solchen Netzes den Informationszugang zu managen, ist also gigantisch. Das kann so ein Praxisinhaber überhaupt gar nicht mehr tun, weil da brauchst du so IT-Cracks wie euch, oder? Und das ist dann die Frage, ja, wie kann er das wieder refinanzieren und so weiter. Also das ist alles gar nicht so einfach, lange Rede, kurzer Sinn. Und jetzt versuchen wir zum Beispiel mit einer sogenannten IKG Daten innerhalb eines Netzes oder auch weiteren Akteuren, Partnern in der Behandlungskette, diese Daten zugänglich zu machen. Einerseits und andererseits bestimmte Prozesse, zum Beispiel einen Überweisungsprozess zu optimieren. Wir gehen rein und konzipieren nicht irgendwas in einem wilden Glashaus, ganz weit weg von der Realität, sondern gehen da ziemlich pragmatisch, praxisorientiert vor, workshop-basiert, holen die Bedürfnisse ein, die sind dann sehr schnell mal erfasst, Stichwort Prozessanalyse etc. Und dann kannst du daraus im Prinzip eine optimale Lösung ja designen. Aber interessanterweise ist es dann so, dass offensichtlich heute wirklich auch noch so diese Fresszettel-Kommunikation stattfindet. Und das ist wirklich schon ganz verrückt, wenn man das miterlebt. Und wir zielen jetzt darauf ab, dass man sagt, okay, wir haben die Situation, es sind alles autonome Akteure, die zwar in einem Netz zusammengeschlossen sind, aber die haben bestehende Infrastruktur, die haben bestehende Prozesse. Also muss man doch das Bestehende nutzen und versuchen jetzt, wie kann IT unterstützen, ohne quasi alle bisher getätigten Investitionen über Bord werfen zu müssen oder Prozesse zu revolutionieren etc. Und sagen, okay, wir machen quasi wie eine Erweiterung der elektronischen Krankengeschichte, die immer an eine sogenannte Praxissoftware gekoppelt ist. Musst du dir vorstellen, wie ein Auto. Du hast ein Auto und auf einmal bekommst du Kinder oder machst ein neues Hobby. Du brauchst mehr Platz. Wäre fatal, wenn du jetzt sofort dein Auto wegschmeißt. Manche können das, aber die meisten nicht, oder? Ich gehöre zum Beispiel auch dazu. Ich habe mir eine Dachbox gekauft. Und genau das Prinzip wenden wir jetzt auch an. Das heißt, wir geben dem einzelnen Mitglied eigentlich wie eine Dachbox an die Hand. Und deswegen IKG, also mit einem I, interaktiv. Und dort legt er einen Teil seiner patientenrelevanten Informationen ab, sodass sie von anderen Netzmitgliedern dann zugänglich gemacht werden. Das vielleicht jetzt mag ein bisschen abstrakt klingen für den einen oder anderen, aber das vielleicht auch als konkrete Entwicklung zu deiner eingangs gestellten Frage. Erstens, wie arbeiten die? Und zweitens aber, ja, wo steht man in Sachen Datenaustausch auch mal unter den ambulant tätigen oder niedergelassenen Leistungserbringern. Also da gibt es tatsächlich konkrete Vorhaben.
Es gibt eine Sache, die mich noch interessiert. Wie kommt ein Leistungserbringer oder ein Spital an die Daten eines bestimmten Patienten? Gibt es da auch einen Schlüssel? Also sprich, wir haben gerade kurz darüber gesprochen, dass der Patient sein Einverständnis erklären muss, dass er mit einverstanden ist. Aber wenn ich das Einverständnis nicht erklärt habe, also wenn es einen Pool von Informationen gäbe, könnte ja jeder Leistungserbringer einfach darauf zugreifen. Oder gebe ich dem meine Krankenversicherungskarte und sage, hier hast du meinen Schlüssel, kannst du meine Daten angucken.
Ja, das ist alles noch gar nicht endgültig geklärt. Wir haben, subsumiert sich eben alles in diesem ganzen IF-Zeugs. Und da gibt es noch ein paar Fragestellungen. Aber es gibt eben da tatsächlich auch schon pragmatische Lösungen. vielfältige Lösung. Eine haben wir gerade umgesetzt, hochinteressant. Nämlich, da war die Ausgangslage, die ist in einem bestimmten Kanton. Da gibt es verschiedene vom Kanton kontrollierte Spitäler, die sind zusammengeschlossen in verschiedenen Verbünden und diese Verbünde in einem ganzen Verbund zusammengeschlossen. Das heißt, es ist eine Community, die des stationären Sektors in diesem Kanton. Auf der anderen Seite gibt es die niedergelassenen Ärzte. Und wir haben festgestellt, der Kanton hat darauf hingewirkt, dass die IT entsprechend diesen ganzen neuen Anforderungen entsprechend die Standards umsetzt und quasi seine IT-Infrastruktur eSwiss befähigt. Und dort ist es jetzt eben so, dass wenn ein Assistenzarzt, der schreibt einen Austrittsbericht in seinem Klinikinformationssystem, dann gibt es da so verschiedene Kontrollinstanzen. Wenn er sagt, ah, okay, der ist jetzt abgeschlossen, der Fall, dann wird es abgespeichert, dann landet das Ding in einem Dokumentenmanagement-System, einem Repository. Das Ganze ist hinterlegt in einer Registry, das heißt, man kann die Dokumente sind alle indiziert. Und dann noch weiter gibt es erstens einen zentralen Master Patient Index, das heißt, innerhalb dieser einen Spital-Community ist der Patient eindeutig einmal hinterlegt, oder? Also nicht jedes Spital hat so seinen eigenen Stamm. Und zu guter Letzt gibt es jetzt da wie so eine Art Brückenkopf, also Möglichkeit, dass sich andere Akteure anschließen. Und die Gunst der Stunde kam im letzten Jahr. Wir haben uns tatsächlich in einem Projekt zusammengeschlossen, getragen mit dem Gesundheitsdepartement, einem IT-Spezialisten und wir, die wiederum in der niedergelassenen Community zu Hause sind. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir haben eine Brücke gebaut zwischen diesen beiden Welten. Und diese Brücke bedeutet für einen niedergelassenen Arzt, einen Hausarzt, dass der über ein Portal, also über einen Zugangskanal, über ein bestimmtes Profil, das Zeugs ist etabliert, das nutzen sie, dass er jetzt neuerdings auf patientenrelevante Informationen automatisch zugreifen kann, vorausgesetzt, dieser bestimmte Versicherte, sein Patient, ist in einem dieser Spitäler aufgeschlagen. Also wurde mal irgendwann behandelt und wieder entlassen und so weiter. Das funktioniert, also das machen wir heute schon. Der Clou daran ist der, dass einerseits gibt es die gesetzlichen Grundlagen sind nicht immer gegeben. Da helfen wir uns, indem der Kanton, also indem die Spitäler eine spezielle Vereinbarung treffen mit den einzelnen Ärzten. Das sind unterschiedliche Rechtsgrundlagen, kantonal versus Bundesgesetz. Einerseits und andererseits gibt es eben dieses legendäre alternative Versicherungsmodell Managed Care. Weil da ist es so, wenn du als MC kannst du da noch irgendwie heute Gold kaufen. Und es war zu guter Letzt sogar noch die einzige Brücke, die den Zweiten Weltkrieg zumindest in Florenz überlebt hat. Also wir sagen, eine besondere Brücke, deswegen auch unsere Brücke Ponte Vecchio, die verbindet eben jetzt diese Leistungserbringer miteinander, ohne dass der Hausarzt einen extremen Mehraufwand hat. Also er hat eigentlich gar keinen. Er bekommt jetzt tatsächlich die Information interessanterweise zugestellt, also nicht nur proaktiv holen, sondern das System benachrichtigt, hey, da ist der Roman, ist aufgeschlagen, oder Zukunft wird dann sein, es produziert einen Eintrittsbericht, oder dieser Eintrittsbericht durch, abgeschlossen, abspeichern, landet in dieser ganzen Kette, die ich vorhin aufgezeigt habe, und schwupp, der Arzt hat quasi real-time diese Information.
Okay. Managed Care.
Das ist Managed Care, das ist integrierte Versorgung, das ist pragmatisches E-Health.
Wie im Bilderbuch.
Ja. Spannend wird ja der Fall, wenn es nicht Managed Care ist. Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
Ja, und da braucht es eben genau diese Berechtigungsmaschinerien. Ja, genau. Und genau diesen Fall können wir heute da zum Beispiel gar nicht abbilden. Mhm. Man kann es schon, aber jetzt sind dann wieder die Spitäler gefordert. Oder sie müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass man da so eine Berechtigungsmaschine baut. Und ich glaube, das ist eben nicht mal per se ein IT-Problem, sondern es ist dann vor allem eben, das ist ein Change-Projekt, oder? Da geht es um Kulturwandel.
Ja, genau.
Und das braucht Zeit.
Ja.
Und ich glaube, das kann weder ein Bund vorgeben, noch sonst wer, sondern das muss wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich, was muss es eigentlich sein? Was muss es eigentlich sein? Wer treibt das?
Es müsste getrieben werden von einem Verbund von Spitälern, gibt es ja für verschiedene Anliegen, gibt es Zweckgemeinschaften, bei denen verschiedene Spitäler dabei sind. Das müsste sowas sein. Also es geht ja eigentlich darum, zuerst mal müssen wir den Bedarf wecken, damit überhaupt Willen gebildet wird, das zu machen. Weil das fehlt zum Teil noch. Bei uns ist das wohl ein Thema, aber ganz am Rand.
Aber meint ihr jetzt, der Patient, der Versicherte, der Bürger, der Mensch, der kann das treiben und steuern? Ist es richtig, die zu involvieren?
Ich muss eine kurze Kurve zurückbekommen. Also für mich ist der Fall des Spitals, der hier als Normalfall so ein bisschen von euch ein bisschen gedrückt wird, gar nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass ich zum Hausarzt gehe und sage, hör mal zu, ich habe da Pickel, mach mal was. Und der sagt, oh, Pickel kenne ich nicht, schicke ich zum Dermatologen, also zum Hautarzt. Dann ist eben kein Spital am anderen Ende, sondern ein weiterer Arzt.
Korrekt.
Ja, und dieser Spitalfall, dass ich ins Krankenhaus muss, der passiert ja nicht so häufig, wie dass ich von einem Arzt zum anderen gehe.
Ja, täuscht dich da nicht. Die Statistik zeigt da was anderes. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Und das ist aber, da sind wir wieder bei integrierter Versorgung.
Ja, absolut, natürlich.
Genau, oder? Also ja. Der Gatekeeper weiß, okay, Mensch, da, ich habe gehört, also erstens ist ein Studienkollege, oder mit dem kann ich gut und der macht gute Arbeit. Und viel wichtiger ist, die Meinung des Arztes oder deines Hausarztes, die wird beeinflusst durch dich.
Ja, natürlich.
Oder? Und er sagt dann, ja, der Dermatologe, oh ja, super Praxis, ich musste nicht lange warten und sowas. Und dann sagt er, ja, okay, dann schicke ich alle meine weiter dahin. Mhm. Oder? Und dann schickt er den dahin.
Ich habe in Deutschland genau das Gegenteil kennengelernt. Da bin ich von Arzt zu Arzt geschickt worden. Und als wir damals nach Düsseldorf gezogen sind, da kannte ich halt die Ärzte noch nicht. Und ich wollte auch nicht wieder zurück ins Ruhrgebiet fahren, nur für einen Arztbesuch. Und die Ärzte durften keine anderen Ärzte empfehlen. Also der hat mich zu einem damals Orthopäden überwiesen. Und ich habe dann gefragt, ja, zu welchem kann ich denn hier gehen? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Ich darf keine Werbung für andere Ärzte machen.
Ja, super.
Ja, gut, ich habe dann gefragt, zu welchem Arzt würden Sie denn gehen? Ja, also damit war es keine Werbung, sondern einfach einfach er hat mir gesagt,
seine
Meinung, ja. Genau, und damit war es noch wieder in Ordnung. Ich war, als ich als kleines Kind mal im Krankenhaus und seitdem nicht wieder, aber ich war schon zwischendurch sehr, sehr häufig beim Arzt und bin sehr, sehr häufig weiter überwiesen worden. Von daher für mich selber muss ich sagen, ich bin nicht so der typische Krankenhaus.
Okay, ja, nein, das passiert ja auch Gott sei Dank. Darauf zielt ja auch integrierte Versorgung ab, schlussendlich den Kostenblock auf seitens stationärer Ebene, im stationären Sektor zu reduzieren. Also man weiß einfach, dass man im niedergelassenen Bereich eine höhere Wertschöpfung, da kommt bei mir der Ökonom durch, einfach eine höhere Wertschöpfung realisieren kann. Einerseits und andererseits tatsächlich auch noch positivere Outcomes realisiert. Und dann kommen eben die großen schweren Fälle, kommen in ein Spital. Und jetzt haben wir aber eben genau die Schwierigkeit des Föderalismus. Also ich habe das letztens in meinem Kanton miterlebt. Da haben wir irgendwie, wir haben drei Kantonsspitäler, wo man eigentlich konstatieren muss, eins ist zu viel. Und das war genau das in der Mitte, in irgendwie so einer Hochebene, Spital einsiedeln. Und die Bevölkerung ist natürlich massiv auf die Barrikade gegangen, oder? Und also nichts mit Schließung. Jetzt geht's los. Aber ich finde, die schlagen einen ganz interessanten Weg positionieren sich eben als Gesundheitszentrum. Aber das ist ganz schwierig, oder? Darauf zielte meine Frage ab. Also wenn ich irgendwo lebe, dann sind für mich 30 Kilometer offensichtlich eine gigantische Distanz. So habe ich hier manchmal in der Schweiz das Gefühl. Mhm. Man ist nicht bereit, in ein weiter entferntes Spital zu gehen, sondern man hat irgendwie die Anforderung, das bei sich zu haben. Auf seinem Hochplateau, in seinem Tal oder wo auch immer.
Also mir geht diese Lokalität der Schweiz manchmal auf die Nerven, aber in dem Fall verstehe ich sie. Würde mir persönlich auch so gehen, wenn ich irgendwo wohne und ich werde schwer krank und ich muss ins Krankenhaus, möchte ich gerne besucht werden können. Und wenn der Besuch 30 Kilometer fahren muss, dann kommt er halt nicht jeden Tag, sondern einmal in der Woche. Also ich meine mal ganz blöd. Und so ein Besuch trägt ja, also Wohlbefinden trägt ja auch dazu bei, dass du schneller gesund wirst. Also den Fall verstehe ich jetzt. Aber ich wollte zu der Frage zurückkommen, die du gerade vorher gestellt hast, inwiefern der Patient damit involviert werden sollte. Ich denke schon sehr. Wenn der Patient nämlich merkt, dass er einen Nutzen davon hat und den Nutzen hat er dadurch, dass er halt besser versorgt wird, wenn das begriffen wird, ich glaube, dann kannst du so eine Revolution von unten lostragen.
Ja, aber das würde mich ja glatt mal interessieren, oder? Also wie kann man genau sowas veranlassen, produzieren, positiv darauf hinwirken? Weil, also ich stelle immer wieder fest, in meiner Realität, oh, da bin ich auch nur Mensch und Versicherter. Bin ich gesund? Ist das ganze Zeugs ganz weit weg von mir? Bin ich krank? Dann will ich, dass man mir möglichst einen Bruchteil von Stunden, Sekunden, was auch immer, schnellstmöglich hilft, kompetent. Und dann frage ich in aller Konsequenz auch nicht, ob mein Hausarzt eine elektronische Krankengeschichte hat. Oder? Also.
Aber ich kenne es für mich selber gerade, diese konkreten Fälle, über die ich gerade gesprochen habe. Einmal diese Übermedikation, wo die Medikamente durcheinander geworfen werden. Ich sehe direkten praktischen Nutzen und das sieht eigentlich auch jeder, wenn er sich genau anguckt. Oder eben bei mir mit der Gürtelrose, wo die Diagnose war schnell gefällt, wo die Erklärung leichter gewesen wäre, wenn man das mit der Impfung in Verbindung gebracht hätte. Es gibt einen direkten Nutzen.
Definitiv.
Und wenn es halbwegs sicher ist, hundertprozentig sicher kann man Sachen nie machen, das lernt man in der IT sehr, sehr schnell. Und wenn man Sachen relativ sicher machen kann, das auch belegen kann, dann denke ich, ist das ein guter Weg.
Mhm. Ich glaube auch, aber ich was mir gerade bewusst wird bei diesem Gespräch ist, wir sollten uns öfters treffen, Jungs, macht Freude, ist nämlich folgende Erkenntnis. Der Einzelne hat irgendwo einen Nutzen, aber der ist, ja, je nach Tragweite, also wenn du stark betroffen bist, hast du unmittelbaren Nutzen. Mhm. Und in der Regel, je nach Lebensphase, bist du eine Zeit lang genau gar nicht betroffen. Mhm. Von daher erschließt sich der Nutzen für dich nicht und deswegen gibt es da auch nicht die nötigen Nachfragedruck oder die Bedarfsformulierung oder was auch immer. Was mir gerade klar wird, ist, wer es treiben kann, sind die Regionen, sind die Gemeinden. Und das ist die große Chance vom Schweizer Gesundheitswesen aufgrund genau dieser föderalistischen Ausrichtung und vor allem dieser starken Gemeinsbasis, die schlussendlich auch finanziell involviert ist. Also Gemeinden müssen Pflegeleistungen zahlen und so weiter, oder? Und was man wahrscheinlich tun müsste, wäre, ein unglaublicher Konjunktiv, eine Gemeinde als eine Region zu verstehen, also verstehen Sie sich ja so und so, aber aus einer gesundheitspolitischen Perspektive, also Leistungserbringung, Kostenträgerschaft und vor allem aber auch Prävention. Oder? Und dass du eigentlich aus so einer Gemeinschaftssicht heraus solche Modelle, welche Modelle auch immer, forcierst und nachfragst oder eben auch förderst in einer ersten Instanz. Weil gerade auch Grundversorger, das höre ich immer wieder, die stellen sich vor, wer soll denn das alles finanzieren, oder? Und ja, stationärer Sektor ist finanziert, meistens über die Kantone mehrheitlich. Und im niedergelassenen Sektor gibt es eben keine TAMED-Positionen IT-Nutzung.
Noch nicht.
Ja. Ja.
Aber ja, das ist es wieder könnte, müsste, sollte, also auch konjunktiv. Letzten Endes wird ja Geld gespart. Durch eine Vernetzung. Es werden ja Behandlungskosten gespart und man kommt schneller zum Ziel.
Ja, wobei ich glaube.
Idealerweise, ne? Also idealisiert.
Ich glaube, die Kostenseite muss man mal völlig ausblenden. Worum es gehen muss, ist, Qualitätssteigerung zu erreichen. Und im Endeffekt kann Qualitätssteigerung auch tatsächlich ein Kostenanstieg mit sich führen. Das ist dann eine andere Diskussion. Aber ich glaube, es geht bei der Vernetzung primär genau nicht um Kostenreduktion. Soll es nicht gehen, sondern es geht darum, dass du als Leister oder als Patient in einer Konsequenz den optimalen Behandlungspfad durchläufst.
Das wäre wünschenswert. Ich würde mir auch wünschen, dass es so ist, aber ich glaube, dass häufig nicht der Patient tatsächlich im Mittelpunkt steht, sondern wir hatten das kurz im Vorgespräch, also die 80-jährige Dame, die eine neue Hüfte bekommen soll, wo die Krankenkasse sagt, ja, mit 80 braucht man nun auch keine neue Hüfte mehr, die kann sowieso nicht mehr laufen. Also wo halt nicht das Wohl des Patienten auf, sondern wirklich die Kostenseite auf der Waagschale liegt. Sollte nicht so sein. Es wäre wünschenswert, dass es anders ist, aber ich glaube, die Realität wägt schon ziemlich ab. Auch in der Teilung zwischen privaten und obligatorischen Krankenversicherungen. Also da wird schon geguckt, du kriegst eine bessere Behandlung. Ob die jetzt besser zum Ziel führt, weiß ich gar nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin medizinisch nicht so gebildet, außer im Sanitäter. Es gibt halt auch unterschiedliche Qualitäten der Versorgung. Und du wirst nicht immer optimal versorgt, wenn du die kleinste Versicherung hast. vorsichtig zu formulieren. Du wirst mit dem, was du einzahlst, gut versorgt, aber du wirst vielleicht nicht optimal versorgt. Du könntest vielleicht mehr bekommen, wenn du mal zahlen würdest.
Ja, wo, ja, ist das so?
Das ist ganz bestimmt so. Obwohl jede offizielle Stimme eines Spitals wird sagen, nein.
Na, ich glaube, also ganz ehrlich, ich habe es noch nicht so erlebt.
Wir unterscheiden nicht in den medizinischen Leistungen, was die Klasse betrifft der Versicherung. Das stimmt nicht. Das wird unterschieden. Wenn ich privat lege, habe ich jeden Tag mindestens einmal einen Kaderarzt zu gut. Kannst du vergessen als allgemeiner Patient. Geht nie. Und ich werde operiert vom Chefarzt und nicht vom Assistenzarzt.
Ich würde lieber vom Oberarzt operiert
ja,
werden als
ich
vom
auch.
Chefarzt. Aber das ja, ist noch
ja,
ein, noch
der
ein
Chefarzt anderes. Hat eh nur Weiber in Grind. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Es gibt Unterschiede. Nicht nur in der Hotellerie. Hotellerie ist klar, das ist was anderes.
Davon spreche ich nicht. Genau.
Dann will ich nachts um drei ein Gordon Bleu, wenn ich will. Und die sollen nicht blöd tun und mir das bringen. Mhm. Aber medizinisch gibt es Unterschiede. Ganz sicher. Und eigentlich ist das nicht gut. Und die offiziellen Stimmen sagen auch alle, nein, das stimmt nicht.
Fängt schon da an. Also ich kann es jetzt nur tatsächlich von Deutschland sagen, weil ich da aufgrund privater Erfahrung von berichten kann, dass du nicht das bessere Medikament bekommst, sondern nur das Medikament, was die Kasse zugelassen hat. Es soll das gleiche tun, aber es ist bewiesen, dass ein anderes wirksamer ist, was aber teurer ist. Als das billigste Medikament mit dem Wirkstoff beispielsweise. Oder dass du als Kassenpatient halt nicht so schnell einen Termin beim Arzt bekommst wie als Privatpatient. Oder also die Qualitäten sind schon unterschiedlich ja. Tatsächlich, leider.
So.
Genau. Wie gesagt, wünschenswert bin ich absolut auf deiner Schiene und absolut deiner Meinung, aber ich glaube, dass das nicht so in der Realität ist.
Ja, ich verstehe. Ja, das Dilemma ist natürlich oftmals, also es kommen hochgradig fürchterlich seltene Fälle nur ans Tageslicht, die sowas tatsächlich auch bestätigen. Und auf der anderen Seite ist, das ist immer das ist natürlich das Dilemma an diesem Thema, weil wir sind alle Betroffene. Mhm. Es sind diese Hörensagen-Geschichten. Also es gibt eine positive, mir ist es gar nicht bewusst gewesen, offensichtlich habe ich irgendwo eine Oma und habe erfahren, die ist irgendwie jetzt bald 90. Und die hat vor einem Jahr eine Herzklappe bekommen, Jesus Gott. Also das, auch das gibt's Gott sei Dank ja auch.
Zum oder? Glück, ja, zum ja, genau. Glück natürlich. Also,
es gibt auch gute Beispiele.
Ja, natürlich, absolut, klar. Logisch, hoffentlich auch. Wäre ja scheiße andersrum. Aber man muss, glaube ich, mit dem Lügen aufhören. Es gibt medizinische Unterschiede in den Klassen, wie ich versichert bin, ganz bestimmt.
Aber lasst uns, das wäre ja eine nächste Podcast-Serie möglicherweise, wobei da wäre ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, wäre noch eine spannende Thematik, mal mit dem Versicherungsexperten darüber zu reden. Bin mir nicht sicher. Aber zurück nochmal zu unserem Thema. Gesundheit, Vernetzung, irgendwie da die Akteure und so weiter. Eben, einerseits, was ich ja heraushöre, Dirk, ist, der Patient ist eigentlich oder der Versicherte ist im Zweifel so und so immer der Gelackmatte. Einerseits nehme ich so mit und auf der anderen Seite wäre er der es eigentlich steuern kann.
Geht ja nicht. Steuern können sollte. Ja, genau.
Steuern können sollte, oder? Und das funktioniert eben genau, glaube ich, gar nicht. Ich würde gerne nochmal meine Überlegungen mit der Region, mit der Gemeinde reinbringen. Wie beurteilt ihr das?
Naja, also ein Patient kann sicher steuern. Man muss einfach. Ich sage es mal jetzt auf Deutsch, man muss rumzicken, dann geht's. Also wenn ich meinem Hausarzt früher in der Ostschweiz gesagt habe, das psychologische Gespräch von der letzten Abrechnung wird gestrichen, der hat mir jedes Mal ein psychologisches Gespräch in die Abrechnung reingemacht.
Jetzt wissen wir es. Ich habe es mir schon immer gedacht.
Scheiße, schade habe ich das jetzt gesagt. Ne? Ja. Und wenn ich damals nicht so rumgezickt hätte, der hätte das nicht weggemacht.
Ja.
Also man muss sich wehren.
Genau, aber dazu musst du die Abrechnung auch erstmal zu Gesicht bekommen. Das spielt ja auch nochmal eine Rolle.
Ja, okay. Ja, aber die bekommst du zu Gesicht.
Hier
ja.
In Deutschland nein.
Aha, okay.
Ah, okay.
Also wir haben natürlich auch Hörer woanders und die bekommen sie halt nicht zu Sicht. Die gehen zum Arzt, zahlen, wenn es hochkommt, ihre Praxisgebühr, ihre Eintrittsgebühr beim Arzt, dürfen dann das ganze Quartal zum Arzt gehen. Dann macht der Arzt irgendwie Voodoo mit denen und der rechnet im Hintergrund mit der Krankenkasse ab, ohne dass ich, wenn ich nicht Privatpatient bin, einsehen kann, welche Leistungen abgerechnet werden. Und das ist nochmal eine andere Steuerung.
Ja, absolut.
Aber ich gebe dir recht. Aber auch wieder aus einer Kostensicht. Wenn die Gemeinde am Ende weniger Kosten bezahlen muss, für Pflege beispielsweise, dann können sie das natürlich treiben. Alleine aus diesem Grund, dass es weiter nach vorne geht. Mhm.
Ja, absolut. Also mir ist jetzt tatsächlich hier eine Erkenntnis gekommen, nämlich der Versicherte, also meine persönliche Meinung ist, der Versicherte kann es eben genau gar nicht oder der Bürger. Es interessiert wirklich nur, es interessiert dann, wenn du ein Problem hast, die wenigsten haben Gott sei Dank Probleme. Mhm. Und dann gibt es da wahrscheinlich nochmal einen Unterschied, in was für ein Stadium, was für ein Problem ist überhaupt, was für ein Stadium ist es, wie alt bist du, was für einen Bildungshintergrund hast du, etc., etc., etc. Man spricht ja von diesen ganzen E-Patient-Geschichten und so weiter, also der emanzipierte elektronische Patient, always on und Zugriff auf all dieses Zeugs. Ja, unbedingt, oder? Sehe ich auch, aber nur ein Bruchteil von der Gesamtheit. Und auf der anderen Seite haben wir einfach auch, also wir haben diverse politische, reglementierende Rahmenbedingungen. Was mir wirklich jetzt klar, wieder einmal mehr klar geworden ist, ist, es gibt einen Nutzen aus einer Gemeinschaftsperspektive.
Mhm. Definitiv, klar.
Und dann bin ich auch bereit, wenn mich meine Gemeinde zum Beispiel, das hat ja was mit Standort, oder? Und dann verlassen wir auf einmal das Gesundheitswesen, das hat ja auf einmal was mit Standortmarketing zu tun. Wie attraktiv bin ich als Gemeinde gegenüber meinen Bürgern, oder? Warum soll denn jemand nach Bülach kommen?
Und, das wüsste ich auch gerne.
Wenn mir aber Bülach als Mitglied dieser Gemeinschaft anbietet, hey, wir haben verschiedene Programme, Stichwort Leistungserbringung, also Gesundheitsdienstleistungserbringung oder eben Prävention und. Dann bin ich möglicherweise bereit, einen minimen Steuersatzpunkt mehr zu zahlen, oder? Und dann wird es spannend. Ja. Aber ich glaube, das vermisse ich irgendwie. Also ich sehe momentan hier zumindest in der Schweiz nicht solche Beispiele, Aktivitäten oder Richtungen.
Nein, gibt's nicht. Aber das liegt vor allem daran, dass man einerseits der Bedarf gar nicht aufgedeckt ist, mindestens zurzeit, und deswegen auch gar kein Wille vorhanden ist, da was zu machen. Der fehlt, weil ja, die meisten keinen. Menschen wissen das gar nicht, mal abgesehen davon, dass sie sich nicht interessieren. Aber die wissen nicht, dass man in eine Situation kommen kann, in der es von Vorteil wäre, wenn meine Daten möglichst einfach von A nach B gehen.
Ja, mir geht gerade ein anderes Gegenbeispiel durch den Kopf, was gar nicht mit Krankheit und Gesundheitssystem zu tun hat. Also mir hat mal jemand gesagt, der beste Freund ist der, der dir bei Verlust eines geliebten Menschen hilft, den richtigen Bestatter zu finden. Also der Gedanke dahinter ist, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast, kümmerst du dich nicht um Preisvergleiche unter Bestattern. Das machst du einfach nicht. Du bist froh, wenn du das Thema weg hast. Genauso ist es auch, wenn du krank bist. Du bist froh, wenn dir geholfen wird.
Genau.
Auf welchem Weg dir geholfen wird, und da muss ich dir jetzt recht geben, auf welchem Weg dir geholfen ist, ist ja eigentlich scheißegal. Ja? Und, aber du müsstest eigentlich viel, viel interessierter sein, aber in dem Moment bist du einfach nicht in der Lage, interessiert zu sein.
Nein, da bist du auf einmal notleidend, schon du irgendwie als mündiger Patient, Kunde, oder? Aber geht ja alles gar nicht auf, weil ich bin ja weder Kunde bei diesem Hausarzt oder Spezialisten oder Spital, sondern es ist ja eigentlich der Intermediär, der Kostenträger, oder? Ja, also von daher.
Aber was wir tun können, ist darüber reden, so wie wir es jetzt tun, damit auch der Bedarf aufgedeckt wird, immer wieder und immer wieder.
Ja, das glaube ich. Also im Übrigen, da bin ich einverstanden. Das ist ein fantastisches Fazit. Also wir stellen das immer wieder fest, egal ob Spital oder Ärzte, die fragen dann einfach, kommt die E-Mail sicher an?
Ja.
Also ganz merkwürdig, oder? Jetzt, wenn man uns da das ganze Gespräch gefolgt hat, das dürfte eigentlich gar nicht mehr gefragt werden. Aber ja, drüber reden ist sehr bedeutsam.
Ja, wichtig. Genau. Und du hast es anfangs gesagt, Peer, wir müssen den Bedarf schaffen. Und das erreichen wir nur, wenn wir sagen, ey Leute, da gäbe es noch was zu verbessern.
Aber es ist ja generell so, wenn du gut informiert bist, kannst du gute Entscheidungen treffen.
Ja.
Und wir können jetzt ein Stückchen beitragen zur Information. Genau.
Haben wir jetzt gemacht.
Genau.
Und wir haben das, wir konnten das ja nur tun, weil Peer unser Gast war.
Oh, sensationell. Sind das die Schlussworte? Ich bin berührt.
Schon?
Ja.
Ich wollte, dass du berührt bist, weil es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Hätte ich nicht gedacht, dass du so spontan Ja gesagt hast. Hat mich sehr gefreut.
Meine Damen und Herren, ich laufe rot an. Ich bin begeistert. Nein, vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Mir sind ein paar Sachen klar geworden und ich finde, also man muss das nicht überstrapazieren mit dem Reden. Aber doch, nein, wir müssen über solche Sachen reden.
Was ganz spannend ist, es müssen sich unterschiedliche Leute unterhalten.
Ja, genau.
Das ist wirklich wichtig, sonst kannst du keine Meinung tauschen. Also. Ja.
Also wenn wir den komischen Dirk nicht hätten, wäre es nicht gegangen. So, aber jetzt hast du den Reto bekommen wegen Bülach.
Aber vielleicht hört dir da irgendwo einer mal zu. Also ich würde das Gespräch gerne mal weiterführen. Also ja, erstens, was heißt denn das eigentlich, was wir hier da die ganze Zeit schnurren, oder? Bin mal gespannt, ob sich da jemand meldet. Aber das andere wäre, was heißt das konkret? Also kann man konkret irgendwas tun, oder? Wir als Menschen, als Bewohner, Bevölkerung, versicherte Patienten, na, hoffentlich nicht Patienten, aber ja, genau.
Du Hausarzt bist analog, zu dir gehe ich nicht.
Ja, müsste ich eigentlich bei meinem sagen.
Dann wächst er.
Nein, er ist eben ein guter Hausarzt. Der passt mir, weil er ist noch einer von der alten Garde, der halt direkt sagt.
Gut so.
Ja, und das passt mir sehr.
Ah nein, dann behalte ihn.
Ja, eben, sage ich ja. Pia, vielen Dank nochmals.
Dankeschön.
Merci.
Hat Spaß gemacht. Und er hat 2 Dosen Bier gesoffen, der Peer.
Zwei,
das geht. Das
ist
nicht schlimm.
Ja, das ist so, das Warm-up.
Ja, genau.
Das ist ja Wiesenzeiten, oder?
Ja. Ja, stimmt tatsächlich.
Haben wir noch etwas Ausblickendes, Dirk?
Nö,
Moment. Es gab noch ein paar Flatter, ganz wenig.
Ja. Genau, Crowdfunding wäre noch ein Thema.
Ja.
Wir wollen zu Michael und Michael nach Graz.
Jawohl.
Und, wollen euch da um eure Unterstützung bitten.
Das hat gestimmt, der Satz.
Wir wollen euch um unsere Unterstützung.
Ja,
stimmt.
Ja.
Eigentlich will ich ja die anderen um ihre Unterstützung bitten, nicht um unsere Unterstützung.
Ja, ihr wisst, was wir meinen.
Ja, genau. Marcel Reich-Ranitzky, mein Leben liegt hier neben mir. Als Buch, genau. Also genau. Wir würden uns freuen, wenn es euch auch freut.
Ja, genau. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Dann.
Tschüss.
Deinhard. Das klingt gut.